Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Bitte, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Roundtable-Zeit heute am Donnerstagabend, damit wir auch alle nach diesem Arbeitstag so schön fit sind. Mit dabei Bernd Schwickerath. Servus.
Abend, guten Abend.
Und frisch und fröhlich. Sebastian Böhm, grüß dich.
Christoph, es ist so schön, hier zu sein. Ich freue mich richtig.
Schön, man sieht es dir auch an, wirklich, man sieht es dir auch an.
Ja, ich sorge für Farbe, ich glühe ein bisschen.
Ja, genau, schön, du grinst noch entspannter als sonst. Mhm. Und das Ganze auch etwas farbiger, stimmt.
Ja, ja. Boah, ich glühe aber auch, ich habe die Heizung aufgedreht, meine Güte.
Ja, da glüht jeder aus seinem Grund, ne? Das ist doch auch schön.
Ja, das ist...
Wir waren jetzt auch gerade eigentlich in so einer ganz, ganz lustigen Stimmung hier für den Roundtable, aber es ist ja aktuell dann gerade was Eishockey anbelangt und wieder Spielausfälle und Verschiebungen und nie irgendjemand in richtiger Mannstärke, natürlich wieder Corona momentan ein Thema und ja, deswegen müssen wir da mal wieder drüber sprechen. Und der Herr Schwickerath da im Westen hat da eine ganz klare Meinung dazu und sagt, ja, uns doch egal, was da im Süden los ist bei euch, oder? Wir ziehen es durch hier mit 13, 17, 25.000 im Stadion.
Genau, so ist das. Ja, wir haben ja schon bei WhatsApp diskutiert und können das eigentlich jetzt nochmal alles vorlesen, was wir da so geschrieben haben. Aber meine Meinung ist ganz klar, ja, schade für die südlichen Clubs, dass die aktuell keine Zuschauer reinlassen können. Aber das kann ja nicht dafür sorgen, dass die in anderen Bundesländern, wo das Infektionsgeschehen ein bisschen entspannter ist, ihre Hallen zumachen müssen. Also dann da halt ohne und hier halt mit. Das ist meine These.
Also das ist die Solidarität, die du jetzt immer gefordert hast von der Liga, oder? Die zeigst du jetzt auch hier im Podcast, oder?
Ich weiß nicht, was es mit Solidarität zu tun hat. Weil es hätte was mit Solidarität zu tun, wenn die einen davon profitieren, dass die dürfen und die anderen nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel so wäre, dass Straubing jetzt sagen würde, wir können zwei Spieler nicht mehr bezahlen und dann würden Iserlohn und Bremerhaven kommen und sagen, ach, hier, wir können die aber bezahlen, her damit. Das darf natürlich nicht passieren. Da muss es eine Form von Gentleman's Agreement geben, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwie die Leute abzuwerben. Aber grundsätzlich, dass man seine Zuschauer reinhält, ich meine, was haben denn die Teams aus dem Süden dafür, wenn auch die im Norden auf einmal kein Geld mehr haben, obwohl die ja zumindest ein bisschen verdienen könnten über Publikum?
Ja, aber es ist doch. Ja, Moment, aber genau das ist es ja dann auch schon. Ich meine, du entwirfst jetzt dieses Horrorszenario, dass sie quasi jetzt dann innerhalb der nächsten zwei Wochen dann darüber wechseln. Aber es geht ja auch um die nächste Saison dann, wo die dann eventuell wechseln könnten, weil halt in Straubing, Augsburg, Nürnberg. Gibt es noch einen bayerischen Verein eigentlich? Das waren doch noch mehr.
Ingolstadt.
Ah ja, dann müsste es ja noch einen geben, oder?
Ist ja, da gibt es aber einen, die das alles nicht interessiert, weil da kommt ja das Geld.
Ah ja, okay. Naja, aber ich meine, natürlich gibt es diesen Wettbewerbsnachteil vielleicht jetzt noch nicht für die aktuelle Saison. Vielleicht gibt es ja tatsächlich so ein Gentleman's Agreement, an das sich tatsächlich dann auch Manager halten. Aber es geht ja dann auch um die nächste Saison, wo man dann einfach einen massiven Wettbewerbsnachteil hat.
Jetzt hast du so gesagt, dass du mich triggern kannst, weil du ja genau weißt, was ich jetzt sage. Nämlich ich sage, es ist einfach absurd, davon auszugehen, dass in dieser Liga sonst kein Wettbewerbsnachteil kommen würde und dass der jetzt nur durch Corona da wäre. Weil es natürlich Clubs gibt, die ganz andere Voraussetzungen haben als andere. Sei es München mit Red Bull, sei es Mannheim mit SAP, sei es Düsseldorf, weil die von ihrer größenwahnsinnigen Stadt eine riesen Halle hingestellt bekommen, in der sie fast umsonst spielen und Stadttöchter verpflichtet werden, diesen Verein zu sponsern. Sei es wie Iserlohn, die wiederum den Vorteil haben, quasi der einzige große Profiklub aus der Stadt zu sein. Und da hat man natürlich ein ganz anderes Standing bei Politik und bei Wirtschaft und bei Publikum und bei Medien und sowas. Also jeder hat ja irgendwie andere Voraussetzungen, auch schon ohne Corona. Deshalb weiß ich nicht, warum wir gerade nur wegen Corona jetzt anfangen, diese Unterschiede irgendwie ausgleichen zu wollen.
Genau, und das Einzige, was ich dir ja dann da in diesen WhatsApp, in diesen sehr hitzigen WhatsApp-Diskussionen, wo es ja am Roundtable geht es ja wirklich immer sehr harmonisch zu in der WhatsApp-Gruppe, das müssen wir mal veröffentlichen. Ja. Heide Witzka. Darum ging es mir ja immer, dass du das eine mit dem anderen einfach überhaupt nicht vergleichen kannst, weil das eine ja dann trotzdem der Wettbewerb ist und die ja irgendwie auch beeinflussen kannst und die einfach diese Corona-Geschichte und die Maßnahmen, die dir in diesem einzelnen Bundesland dann auferlegt werden, weil sich halt dann irgendwie doch nicht jeder Fünfte davon überzeugen lässt, dass er sich impfen lassen muss, wie das ja offenbar in NRW. Wie sind denn da eigentlich die Impfquoten in NRW?
Vorzüglich, möchte ich sagen. Nein, nicht vorzüglich, aber ganz okay. Ganz gut, muss ich sagen.
Also fast so, wie das im Ausland quasi ist.
Ja. Also wir haben ja sonst auch so ein mediterranes Gemüt, es geht so in die Richtung, würde
ich sagen. Ich glaube, wenn wir nach Impfquote gehen, wäre, glaube ich, der größte Wettbewerbsvorteil aktuell, wenn einfach Bremen einen DL-Club jetzt gründen
ja,
würde.
Ja, hat er ja mit Bremerhaven, ne? Ja,
aber also, Bremen ne? selbst, ne? Und dann ja. einfach alles platt machen, ne? Weil, also beste Impfquote und volles Haus und alles platt einfach. Sofort rein in die DL und dann der Top-Club schlechthin. Ich habe mir am Anfang eigentlich schon gedacht von dieser ganzen Geschichte, kann das überhaupt funktionieren, wenn du nicht in einer Liga dann zumindest dir einheitliche Richtlinien auch dafür gibst, auch wenn es in unterschiedlichen Bundesländern dann wieder unterschiedliche Vorgaben gibt. Aber das wäre doch eigentlich ganz am Anfang schon die Grundsolidarität gewesen, zu sagen, okay, wenn es Beschränkungen gibt, dann müssen wir uns alle auf, 25%, dann müssen wir alle auf 50% gehen und so weiter und so fort, dass du da zumindest in der Liga einheitlich bist. Ich finde das weiterhin egal, über welchen Sport wir da reden. Schon ja, an einem Wochenende sind 50.000, da springen also ein Fußballer, sind 50.000 in einem einen Stein, in einem anderen Stein sind null Leute. Und es ist ja auch nicht so, Bernd, ja, klar ist das Infektionsgeschehen unterschiedlich in verschiedenen Teilen des Landes, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, ja, dass dieses Virus ja, sich dann nicht wieder ausbreiten könnte oder nicht reisen könnte. Also das ist dann immer, es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, okay, Nordrhein-Westfalen oder ich weiß nicht, wie du es vielleicht in deinem Kopf ist, es vielleicht so, ja, aber es gibt keine festen Grenzen. Es ist nicht komplett dicht abgeschlossen. Ihr seid dann nicht komplett unter euch.
Nee, natürlich nicht. Aber da frage ich mich trotzdem, also natürlich reist dieses Virus, aber reist das genau an dem Tag mit der einen Mannschaft hin und her? Sondern ich finde, man kann ja dann erst die Maßnahmen anpassen, wenn eine gewisse, sei es man achtet jetzt auf die Inzidenz, man achtet irgendwie auf Krankenhausbelegung, das kann man ja alles diskutieren, auf welche Kennzahlen da man achtet. Ich bin auch kein Experte, der irgendwie sagt, das ist die richtige. Irgendeine wird die richtige sein, auf irgendeine muss man sich einigen und nach der muss man dann handeln. Und da kann man ja meiner Meinung nach nicht sagen, ja, da kommt jetzt eine Mannschaft aus der Inzidenz, was auch immer, 300 zu uns und wir haben 50 und deshalb müssen wir jetzt auch die Maßnahmen ergreifen, als wäre bei uns 300. Also, das verstehe ich halt nicht.
Wie geht es in Nürnberg aktuell? Sebastian, wie wird in Nürnberg aktuell mit dem Thema umgegangen? Weil Wolfgang Gastner ja schon bei der ersten Pause oder dann letzte Saison ja da schon einer der Wortführer war und jetzt ja auch wieder. Was sind denn da die Töne, die man aus Nürnberg hört? Denn es ist ja tatsächlich so, aktuell sind die Mannschaften im Süden, es gibt manche, die eben verschieben ins nächste Jahr, wo ich mir auch irgendwann denke, okay, wenn du dann jedes Heimspiel verschiebst, irgendwann kommst du da echt auch in Probleme, weil einfach zu viele Partien hintereinander sind und selbst wenn die noch durchführbar sind, das ist ja dann auch Quatsch, wenn eine Mannschaft, was weiß ich, in der Woche dann immer 3-4 Spiele in einer Woche hat und überhaupt nicht mehr aufschnaufen kann und das mit Spielern, die möglicherweise eine Infektion gehabt haben oder weil halt die Teams in Quarantäne waren, nicht richtig trainieren konnten und dann noch mehr belastet werden. Also auch diese Verschieberei macht ja irgendwann keinen Sinn mehr.
Ja, die macht für mich also generell überhaupt keinen Sinn. Das habe ich mir dann auch versucht, von Wolfgang Gastner erklären zu lassen, weil die ja auch verschieben und sie wollen jetzt ihre 4 ausstehenden Heimspiele in dieser sehr lukrativen Jahreswechselzeit wollen sie dann auch noch verschieben lassen, in der Hoffnung darauf, dass es im Januar eben besser wird. Und vielleicht bin ich da zu pessimistisch, aber ich sehe im Moment überhaupt keinen Grund, warum sich im Januar irgendwas ändern sollte an dieser Situation. Das heißt, da werden Spiele auf eine Zeit verschoben, in der man dann auch überhaupt nicht weiß, ob irgendein Zuschauer daran teilnehmen kann oder ob er da irgendwelche Einnahmen hat dann in dieser Zeit. Ich kann dir aber, weil du konkret nach den Ice Tigers gefragt hast, kann ich dir sagen, was bei den Ice Tigers passiert ist. Die haben sich boostern lassen jetzt erstmal, weil sie jetzt mal wieder 12 Tage Pause haben. Das heißt, die waren am Montag, glaube ich, alle beim Boostern, bis auf die 2 oder 3, die jetzt aktuell infiziert waren. Das finde ich schon mal ein sehr, sehr starkes und gutes Zeichen. Und zu Wolfgang Gastner kann ich da sagen, dass Wolfgang Gastner müde ist, weil Wolfgang Gastner nämlich, glaube ich, offenbar der Einzige ist, der im Moment überhaupt irgendwie da das Wort ergreift. Ich weiß gar nicht, ob er sich da selber so vorkommt, aber er hat zu mir gesagt, dass er müde ist. Und was ihn tatsächlich motiviert, ist, dass es Fans von anderen Mannschaften gibt, die dann sagen, ja, sie würden sich das für ihre Clubs eigentlich auch wünschen, dass da der Geschäftsführer vielleicht auch mal was sagt zu dem Thema und dass sie ganz froh sind, dass überhaupt irgendjemand was dazu sagt. Und mag sein, dass ich da vielleicht etwas zu nah auch in meiner Meinung an der Mannschaft bin. Kann man mir gern vorwerfen, aber ich sehe das ganz genauso. Also wenn du mit Stefan Ustorf und Wolfgang Gastner darüber redest, dann kriegst du da Meinungen dazu, was sehr angenehm ist. Es ist auch, dass wenn man Stefan Ustorf danach fragt, sagt er dann, er will eigentlich überhaupt niemanden kritisieren in dem Fall, weil er für diese ganze Situation im Moment auch keine Lösung hätte. Das finde ich tatsächlich ganz angenehm, weil es ja auch ein sehr meinungsstarker Mensch ist, aber der sagt dann halt auch, er hat jetzt auch kein Patentrezept. Er wüsste auch nicht, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Also alles verschieben, 4 Wochen komplett Pause machen, alles, die ganze Liga dicht machen, die Olympiapause streichen. Dann hast du das nächste Problem. Was ist denn, wenn die NHL in Peking überhaupt nicht teilnehmen wird, wovon ich zum Beispiel ausgehe, wovon Stefan Ustorf auch ausgeht und Wolfgang Gastner auch. Die glauben nicht mehr an die NHL in Peking. Da gibt es ja auch Anzeichen dafür, dass das auch zutreffen könnte. Und was passiert dann? Dann hast du nicht nur eine deutsche Nationalmannschaft, die sich aus der DEL und vielleicht aus der schwedischen Liga noch ihre Spieler bezieht, und du hast aber dann natürlich auch noch andere Nationen, die dann vielleicht aus der DEL dann ihre Spieler dann da holen, und dann sind dann 50 Spieler dann weg. In der Zeit müssen aber dann die ganzen Spiele nachgeholt werden, beziehungsweise die Spiele dann reingeholt werden. Also ich habe für diese ganze Situation und die ganzen Probleme, die da auftreten, habe ich auch überhaupt keine Lösung. Was mich nur irritiert ist, dass offenbar viele da noch nicht einmal drüber nachdenken, in welche Situation man da jetzt im Moment reinrauscht. Also die Tabelle ist jetzt schon schief, die wird immer schiefer mit jedem neuen Spieltag. Es gibt Mannschaften, die spielen ganz normal weiter, andere haben Pause, andere versuchen verzweifelt, ihre Spiele zu verschieben. Und mir kommt es nicht so vor, als würde es da ein generelles Vorgehen geben. Und weil du vorhin die Solidarität der Liga schon angemahnt hast, also ja, also die habe ich letztes Jahr vermisst, die vermisse ich dieses Jahr wieder. Und wenn man sich immer so an der NHL orientieren will und die NHL ja ursprünglich mal vor mehr als 20 Jahren auch ein bisschen als Vorbild gesehen hat, dann glaube ich, gäbe es da ganz gute Ansätze. Also zum Beispiel, dass man auch da Fonds auflegt, dass man sich da auch zusammenhilft, in der Hoffnung darauf, dass man dann irgendwie mit 14, 15 Vereinen dann auch durch die Saison kommt. Und da sehe ich im Moment relativ wenig, was da passiert.
Das finde ich echt guten Gedanken, weil es ist ja immer, also natürlich denkt erstmal jeder an sich, gerade in der Sportart, in der man ja keinen Gewinn macht. Jetzt kann man natürlich bei der NHL sagen, gut, da gibt es halt einzelne Teams oder Franchises, wie sage ich jetzt mal, Toronto, Montreal, New York, Rangers, die verdienen so ein Schweinegeld im Jahr. Für die ist es kein Problem, wenn die irgendwie mal 10 Millionen in irgendeinen Topf einzahlen müssen, aus dem dann irgendwie die Ticketverluste in Arizona ausgeglichen werden. Oder es ist ja zum Beispiel auch in der NHL so, dass Fanartikel umgelegt werden, hörte ich mal. Das ist natürlich in der DEL schwierig, weil wenn keiner Gewinn macht, dann ist man natürlich noch weniger bereit, das abzugeben. Trotzdem, guter Punkt von dir, warum man nicht so eine Art Fonds auflegt, weil es ist ja so kurzfristig gedacht zu sagen, ja komm, wir kommen hier irgendwie über die Runden, was die anderen machen, naja, ist im Zweifel nicht unser Problem. Es wird aber euer Problem, wenn es das Team nicht mehr gibt. Und was hat eine DEL davon? Also jetzt mal Worst Case. Es würden jetzt, die Zahlen gehen weiter hoch oder bleiben so, und noch in mehr und mehr Bundesländern wird alles dicht gemacht. Und irgendwann müssen wirklich die ersten Vereine raus. Und dann hast du auf einmal, ich sage nicht, dass es passiert, aber mal ganz theoretisch, gehen da 5 Vereine raus. Ja, was haben denn die anderen Vereine davon, wenn die nächste Jahr in der Zehnerliga spielen? Das ist ja nicht so, als würden die dann denken, ja gut, wir haben doch mal unseren Arsch gerettet, jetzt machen wir einfach zu 10 weiter. Nee, dann denken die auch, ja, ist ja nicht so geil, die Liga mit 10 Clubs. Ne? Also ich denke auch, da müsste irgendwie eine Form von Sonderfonds sein, müsste irgendwie eingerichtet werden, und sei es meinetwegen, holt man sich dafür noch einen 3. und 4. Ligasponsor. Ich weiß, die findet man nicht so einfach, nicht so, als würden die an der Straße stehen und sagen, ja, sprich mich doch an, ist mir alles bewusst. Aber trotzdem glaube ich, es müsste auch irgendwie eine Form von Zusammenarbeit auf wirtschaftliche Arbeit mehr geben.
Wie ist denn das mit, wäre es logistisch denkbar, wenn du sagst, wenn das jetzt nur in Bayern ist mit den Zuschauerbeschränkungen, beziehungsweise ja, in Bayern und Baden-Württemberg muss man sagen, also diese 750, da ist ja dann auch einfach ein Witz in eine Halle, wie viel gehen Mannheim rein, 17.000 oder was weiß ich?
14.
Ja. Da 750 reinzulassen, ja.
Ja, vor allem ist das ja so bekloppt, weil es ja so pauschal ist, ne? Also es geht gar nicht darum, wie die Begebenheiten vor Ort sind. Es geht nicht darum, wie groß die Halle ist, wie klein die Halle ist, wie modern die Halle ist, wie deine Zuschauerströme sind, wie da irgendwelche Abluftanlagen sind. Sondern es gibt pauschal 750. Egal, ob du eine Oldschool-Halle hast von 1940 oder du hast irgendwie eine moderne Halle wie Mannheim. Das ist doch eine
total bekloppte. Ja. Natürlich ist das alles absurd, was da passiert. Verstehe ich auch, wenn man das kritisiert, und verstehe ich auch, wenn man das wütend macht. In Nürnberg war es ja zum Beispiel so, dass ein paar Kilometer weiter in der Oberliga in Höchstadt durften 500 Zuschauer rein, in Nürnberg 0. Also Höchstadt, natürlich viel kleinere Halle, auch vielleicht nicht so gut belüftet wie in Nürnberg, aber es hat keine überregionale Liga, deswegen durften da 500 Zuschauer rein. Also natürlich, du findest da halt immer wieder Beispiele dafür, dass es da einfach überhaupt nicht stimmt. Ich verstehe aber auch eine Politik, die da halt jetzt im Moment Regeln festsetzt und dann halt natürlich da auch Symbolpolitik macht, das kann ich alles nachvollziehen. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wenn, wie der Wolfgang Gastner meines Erachtens auch vollkommen zu Recht sagt, ich habe das ja selber miterlebt, ihr kennt das alle, wenn du 2G plus hast, das heißt, die Menschen sind entweder geimpft oder genesen und kommen noch mit einem negativen Schnelltest an und tragen dann auch noch Maske. Wolfgang Gastner sagt, das ist quasi Vollschutz. Ja? Also sicherer kannst du eigentlich nicht irgendwas verfolgen im Moment, wenn ja du auch noch davon ausgehen musst, dass in Restaurants, zumindest in Bayern, ja diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen überhaupt nicht getroffen werden, wo du halt einfach ohne Maske dann am Tisch sitzt und nebendran halt du auch nicht ganz genau weißt, ist er geimpft, ist er getestet in diesem Moment. Und das ist ja im Moment immer noch Realität in Bayern. Und da kann ich natürlich diesen Frust absolut verstehen, dass man dann sagt, okay, sicher, da kannst du im Moment überhaupt gar nichts, kannst du dich nicht bewegen irgendwie in Bayern. Und das wird uns dann halt einfach auch noch genommen. Nur, wir haben halt im Moment eine Situation, wo Eishockey einfach keine Rolle spielen sollte, wo bezahlter Fußball keine Rolle spielen sollte, wo sich alle natürlich irgendwie unterordnen sollte. Umso wichtiger wäre es dann halt, dass man innerhalb dieser Sparten, und Fußball ist jetzt sicher keine Sparte und keine Nische, also ist es definitiv, dass man da einfach kein gemeinsames Vorgehen entwickelt, wie man aus dieser Krise dann irgendwie gestärkt rauskommen kann. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Und wenn Wolfgang Gastner sagt, natürlich gibt es im Moment ganz viele Calls und jeden Tag schließen die sich in irgendeiner Form zusammen, aber du hast halt 15 Vereine und du hast 15 Meinungen, weil natürlich mit diesem Föderalismus auch quasi 15, vielleicht nicht ganz so viele, aber zumindest 9 unterschiedliche Maßnahmen dann halt in den einzelnen Bundesländern dann greifen. Und trotzdem verstehe ich einfach nicht, dass man da nicht einfach mal über den eigenen Verein hinausschauen kann, über den eigenen Etat hinausschauen kann. Und wie du vorhin gesagt hast, Bernd, auch, dass man vielleicht gemeinsam versucht, irgendwie bei einer Politik Hilfsgelder nochmal locker zu machen, die man dann irgendwie gerecht verteilt von der Liga aus. Das sind alles so Dinge, so Ansätze, die irgendwie nie gedacht worden sind in den letzten 1,5 Jahren. Und das verstehe ich einfach nicht, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in der Pandemie seit 2 Wochen leben.
Vielleicht wäre es ja eine Lösung, dass die Teams, die aktuell Zuschauer reinlassen dürfen, dass genau dieses ganze Geld auf alle umgelegt wird.
Genau das wollte ich nämlich vorher mal anmerken, ob man nicht sagen könnte, okay, dann wird halt gespielt und in den Hallen, wo Zuschauer reinkommen, da wird vielleicht dann sogar noch mehr gespielt und du sagst dann, hast dann, weiß ich nicht, wie die Hallen sonst momentan ausgelastet sind, dann sagst du, gut, dann spielt halt, wird das Spiel nicht verschoben, sondern es wird dann ausgetragen eben, dann hast du halt zweimal auswärts, vielleicht sogar Back-to-Back, spielt dann Nürnberg zweimal hintereinander in Düsseldorf und die Zuschauereinnahmen werden irgendwie aufgeteilt oder da geht irgendwas in den Fonds, dass du zumindest sagst, wenn irgendjemand Einnahmen generieren kann, dann machst du die Spiele halt trotzdem und teilst aber das dann irgendwie auf.
Auch, ich weiß ja, nicht, das finde ich nicht schlecht. Ja. Aber nochmal ganz kurz zu dieser anderen Idee, die du eben gesagt hast oder diesen Gedanken. Was ist denn eigentlich so abwegig daran, dass die DEL sagt, wir unterbrechen nicht für Olympia, wir ziehen es durch, wir machen jetzt irgendwie 2-3 Wochen Pause und dann ziehen wir zu Olympia durch oder machen gar keine Pause, aber nehmen zumindest die Olympiapause, um die ganzen Spiele nachzuholen. Ich meine, klar, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist nicht unwichtig und gerade jetzt ist das auch vielleicht die stärkste, was heißt vielleicht, ist definitiv die stärkste überhaupt. Aber, naja, muss man trotzdem zu Olympia fahren? Also wenn die NHL das sagen kann, kann die DEL das nicht. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Verträge und sowas. Aber
ja, wahrscheinlich, die gibt's ja. Also natürlich müssen die ihre Spieler abstellen. Das ist alles geregelt. Und die NHL, glaube ich, hat bis zum 10. Januar nochmal Zeit, da irgendwie sich rauszuziehen. Also die haben da diese Rückzugsmöglichkeit.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie es tun. Also wenn es so weitergeht.
Aber glaubt ihr, weil du warst, du hast dich ja da auch echt sicher an, glaubst du, dass du, also dass das diplomatische Thema da auch nochmal mit reinspielt, oder geht es jetzt rein um Corona? Weil wir jetzt, also es ging ja mit den USA los, also da geht es jetzt dreimal um diplomatischen Boykotts dieser Spiele. Kanada hat jetzt, oder Trudeau hat, glaube ich, heute was gelesen, hat dann nachgezogen, aber da geht es jetzt erstmal um diplomatischen Boykott, nicht was die Sportlerinnen und Sportler anbelangt. Aber glaubst du, dass das dann irgendwie sich vielleicht dann zusätzlich nochmal verstärkt, Sebastian?
Es geht natürlich überhaupt nicht um die Diplomatie, sondern für die NHL geht es natürlich ums Geld. Ja. Und wir sagen halt einfach immer die NHL. Das ist ja genauso wie bei der DEL, ist es natürlich nicht die NHL, sondern es sind die einzelnen Clubs, es sind die Owner, die ihre Spieler da einfach freigeben müssen, die ihre teuersten Angestellten da freigeben müssen. Und allein mit diesem, das heißt noch so gering, aber dieses Risiko, dass du einen Spieler dann verlierst, weil der halt einfach da drüben in Quarantäne, in einem Container hockt dann nochmal für zwei Wochen, weil er Kontaktperson war, weil er sich vielleicht infiziert hat, was ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass das in einem olympischen Dorf dann passiert, bei allen Sicherheitsmaßnahmen, die in China sicherlich nochmal extremer sind als überall anders auf der Welt. Aber dieses geringe Risiko wird einfach dazu führen, dass sie ihre Spieler nie freigeben werden. Das kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, vor allem von einer Seite, die ja dann auch noch nie ihre Spieler hingeben wollte. Es ist ja nicht so.
Genau, das darf ich nicht vergessen. Die haben eh keinen Bock drauf.
Genau, die haben einfach eh keinen Bock drauf. Die NHL hat keinen Bock drauf. Also Gary Bettman hat keinen Bock drauf. Und wenn jetzt vor allem diese Robin Lehner war der Erste, der jetzt gesagt hat, okay, unter diesen Umständen wird er nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber es wird nicht der Erste bleiben. Es werden natürlich Spieler sagen, sie wollen das nicht aus privaten Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch, weil sie Angst haben, weil ihnen das auch einfach nicht wert ist, das alles dann auf sich zu nehmen, dann auch noch für Olympische Spiele, die natürlich auch noch anders stattfinden, als sie ja ohnehin stattfinden. Und vielleicht gibt es dann auch noch zwei, drei, die dann sagen, naja, unter diesen Umständen mit den Menschenrechtsverletzungen in China will ich das eigentlich auch nicht. Und die dann aus dieser Gemengelage heraus dann entscheiden, okay, ich war immer dafür, dass Spieler zu den Olympischen Spielen kommen. Für mich ist das, würde ein Traum in Erfüllung gehen. Aber unter diesen Umständen kann ich es nicht machen. Und ich glaube nicht, dass Robin Lehner der Letzte sein wird. Und dann wird es mehr geben. Und dann bröckelt diese Front. Und irgendwann wird es dafür führen, dass man dann aus diesen verschiedenen Erwägungen heraus dann einfach sagt, nee, diesmal auch nicht.
Bei Lena ist natürlich jetzt nochmal ein Sonderfall, ne? Da ist das Thema mentale Gesundheit, was bei ihm noch mit reinspielt, und er dann gesagt hat, er hat mit seinem Psychiater gesprochen, mit seiner Familie, und er gesagt, dass, ja, wenn möglicherweise, wenn er dann da eben auch festhängt, das will er nicht, und das ist auch nicht gut für seine Gesundheit. Aber trotzdem, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die eine Seite ist eh schon, also wenn man das sich als Waage vorstellt, ne? Auf der einen Seite sind eh die Owner, die sowieso drauf pochen, ja, wir wollen ja mehr Kohle haben, oder uns ist das Risiko zu groß, wir sind voll dagegen. Und normalerweise hast du eben diese starke Spielerseite, die halt mit genauso viel Kraft dagegen pocht und sagt, nee, unbedingt Olympische Spiele und tolles Turnier und Zuschauerstimmung und was weiß ich, alles super. Ja, und dieses alles super, das bröckelt jetzt, und den Eindruck habe ich schon auch, bröckelt immer dahin. Und wenn du trotzdem auf der anderen Seite eben, ja, dieses starke Pendel hast, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es eben dann irgendwann in die Richtung ausschlägt. Ja.
Und was du auch nicht vergessen darfst, wenn du sagen würdest, du hättest einen positiven Test und selbst alles läuft total entspannt, du hast keine großen Symptome, du sitzt trotzdem diese 21 Tage da weg. Und was man nicht vergessen darf, lass mal einen Profisportler 21 Tage auf dem Hotelzimmer sitzen. Wie lange braucht der bitte wieder, um fit zu werden? Das heißt, wir reden dann darüber, dass einzelne von denen wahrscheinlich irgendwie anderthalb bis zwei Monate gar nicht richtig spielen können. Und das in der entscheidenden Phase, wo es Richtung Playoffs geht. Ob die meisten da Bock drauf haben, weiß ich auch nicht.
Genau, und das sind keine Fourthliner, über die wir da reden, sondern das sind die Leistungsträger auch natürlich von den NHL-Clubs, und das will sich keiner leisten. Und dann kommen wir einfach wieder zum Wirtschaftlichen. Das ist ja in der DEL wird da im Moment noch drüber diskutiert, aber in der NHL ist ja das genau das Gleiche. Die müssen ja auch Spiele nachholen. Natürlich wollen die dann einfach für ihre Pause, die sie jetzt schon einkalkuliert haben, wäre das natürlich ideal, diese Spiele dann da auch nachzuholen dann in der Zeit.
Ja, und vor allem verlierst du ja auch wieder Wochenenden, ne? Und gerade in der NHL merkt man ja auch gerade, die Zuschauer kommen nicht so zurück, wie sie sich das erhofft hatten. Das ist ja, es gab ja während der vergangenen Saison immer den Vergleich mit dem Lockout 0405, wo er dann nachher auch die, wo das auch immer die Frage war, sind die Fans sauer wegen des Lockouts? Kommen die überhaupt wieder? Haben die sich entwöhnt? Und das war ja gar nicht so. Ab dem ersten Spieltag waren ja die Hallen voll, sogar voller als vorher. Jetzt ist es genau andersrum. Die Hallen sind überhaupt nicht voll. Also klar, manche sind schon ausverkauft, aber wir haben jetzt schon von mehreren Clubs gehört, dass die Negativrekorde haben, dass irgendwelche Sellouts Streaks zu Ende gegangen sind nach 25 Jahren oder was auch immer. Das heißt, die Vereine verdienen gerade deutlich weniger Geld, als sie eigentlich wollten. Und wenn die dann auch noch Wochenenden abgeben, also Tage, an denen gewöhnlich mehr Zuschauer kommen, weiß ich nicht, ob die da zusätzlich Bock drauf haben.
Also Titel der Sendung, Olympia ohne die
NHL. Alles super.
Alles, ja, alles super, genau, alles super. Sebastian hat da gerade vorher von NHL-Leistungsträgern gesprochen. Wisst ihr, wer mal ein großer NHL-Leistungsträger war?
Ist das jetzt schon das Quiz, oder was?
Nein.
Ja, also.
Das ist meine geniale Überleitung zu unserem nächsten Punkt.
Ja.
Wer war denn in den 90er Jahren?
Jaroslav Kozlov?
Fast. Probier's nochmal. Fast.
Fällt mir da noch einer ein?
Sind doch, also. Denk an die Russian Five und denk dir vier weg davon.
Naja, kann nur Larionov dann sein. Oder ja. Igor Larionov. Komm, jetzt sag's halt. Um wen geht's?
Ein großer Star der 90er Jahre in der NHL war Sergei Fedorov. Was ist denn mittlerweile?
Weiße Schlittschuhe.
Genau. Und einmal irgendwie, ich habe nur ein GIF davon gesehen, aber einmal beim All-Star Game anscheinend mit einem wirklich überragenden Blick in die Cam, also mit der Cam geschlürtet.
Schon semi-erotisch, würde ich sagen, ne?
Ja, genau. The day Sergei Fedorov had sex with the camera, camera, keine Ahnung, ja. Sergei Fedorov, und der ist, Bernd, mittlerweile was?
Trainer?
Der KHL von ZSK Moskau. Und so kreativ er war als Spieler, so kreativ ist er anscheinend auch als Trainer. Und macht was?
Er fängt an, in der 3-3 Verlängerung den Torwart rauszunehmen, damit seine Mannschaft 4-3 Überzahl hat. Und es hat schon zweimal geklappt, zweimal dadurch gewonnen. Und jetzt natürlich die Eishockey-Welt in Aufruhr, möchte ich sagen. Und alle denken sich, warum machen das denn nicht andere Teams? Warum kommt der darauf? Warum hat man denn nicht früher schon diese geniale Idee gehabt? Weil eine 4-3 Überzahl ist ja prozentual noch geiler als eine 5-4 Überzahl. Also ist die Chance gar nicht so schlecht, da irgendwie ein Tor zu schießen. Warum machen das nicht alle?
Und schon gefällt mir diese 3-3 Verlängerung wieder, weil ich ja zwischendrin mir schon gedacht habe, hey, das ist dann teilweise ja nur noch wieder rausfahren und wieder neue anlaufen. Und wenn dann tatsächlich das dazu sogar führt, dass vielleicht sogar beide Mannschaften abwechselnd im Torwart raus sind, das ist doch super verrückt. Es ist tatsächlich in der KL genauso wie in der NHL, wenn mich nicht alles täuscht, dass du dann, wenn du eben ein Empty-Net-Goal kassierst, diesen Extrapunkt verlierst. In der DEL ist es nicht so. Also in der DEL könntest du selbst den Gegentreffer kassieren und würdest dann trotzdem noch diesen einen Punkt von insgesamt drei, die es dann noch zu verteilen gibt, also zwei für den Sieger, einen für den Verlierer, würdest diesen einen Punkt noch mitnehmen. Aber in der KL ist es dann eben noch mehr Risiko, weil dir sogar dieser Extrapunkt fehlt. Und trotzdem finde ich die Aktion einfach geil, weil du dann eben auf den Sieg coachst. Glaube ich auch, es ist als 3-4 echt schwierig, dann dieses Empty-Net-Goal überhaupt zu schießen. Und coacht aggressiver, und das finde ich ja sowieso richtig gut, wenn das mal Trainer machen. Und wenn sie irgendwie so das Regelbuch ausreizen. Ja, wir reden jetzt nicht von David Leggio schmeißt das Tor um. Ja, wenn einer alleine auf ihn zufährt und sagt, ja, steht nicht in den Regeln, kann man machen. Gibt es halt den Penalty, halte ich halt dann. Sondern irgendwie da so ein bisschen so Feinheiten findet. Das ist schon clever.
Aber ist es verifiziert, dass dir der Punkt weggenommen wird dann?
Ja. In der NHL ist das so, ja. Dann verlierst du den Punkt. Ich wusste es auch nicht, aber wer hat es nochmal getwittert die Tage? Irgendjemand hat es getwittert dazu. Und dann habe ich auch gedacht, Moment mal, dann habe ich das gegoogelt, ja, stimmte. Und dann hat aber noch jemand anders, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß, das ist mir auch sehr unangenehm, also hat nämlich irgendjemand aus der deutschen Eishockey-Twitter-Community bei der DEL angefragt. Und da hieß es dann, nein, bei uns verliert man den Punkt nicht. Aber in der NHL ist es wirklich so. Und dann werden auch nur zwei Punkte vergeben. Also wenn die eine Mannschaft dann gewinnt, kriegt die ja zwei Punkte, die andere null. Verrückt, ne?
Und ja, ist wirklich seltsam, weil ich meine, den Punkt kriegst du ja für 60 Minuten und nicht dann, für das, was in der Verlängerung passiert.
Also, und ich verstehe auch gar nicht, warum das so ist, ne? Weil ich meine, das ist ja irgendwie keine Schande, ne? Dass man gesagt hat, wir versuchen das Spiel zu gewinnen. Ne? Also,
ja, Und jetzt ist dann wiederum die Frage, und jetzt könnt ihr mich dann wirklich überraschen, wusste Sergei Fedorow das?
Ja, also, das keine Ahnung, das ist eine gute Frage.
Ja. Weil ich meine, das ist ja wirklich so eine Regelfeinheit. Also, ich wusste tatsächlich nicht annähernd, dass es irgendwo niedergeschrieben ist, auch dieser Fall. Das macht es ja noch interessanter.
Ja, absolut. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also ich habe es gelesen, dachte ich, was ist denn jetzt los? Ja, so. Ist ja auch genau wie du sagst, so von der Logik her, du hast diese 60 Minuten sind ja abgehakt. Und dann gibt es halt noch einen neuen Punkt. Aber dass du quasi, also ist ein bisschen übertrieben, aber du kannst ja auch am Sonntag keinen Punkt aus dem Freitagsspiel verlieren, weißt du? Deswegen.
Jetzt noch eine Frage. In der DEL ist es so, dass du nach 60 Minuten für einen Sieg bekommst du 3 Punkte. In der Verlängerung kriegst du dann noch einen Zusatzpunkt, gehst also mit 2 Punkten dann aus dem Spiel raus. Wie ist es in der KHL? Wisst ihr das? Also, weil die Frage wäre dann eigentlich, im Umkehrschluss müsstest du ja dann fast dafür belohnt werden, dass du das dann auch noch machst, das Risiko einnimmst und müsstest dann noch einen Punkt dazu bekommen.
Also einen dritten meinst du?
Genau, richtig. Wobei ich nicht weiß, ob es den dritten Punkt in der KHL für nach 60 Minuten gibt. Also muss ich eingestehen, weiß ich nicht. Aber
Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, aber wenn ich mir gerade die Tabelle ansehe, dann sieht es auch so aus, hätten die auch die 2-3-1-Regel.
Die Frage wäre, ob man das vielleicht dann irgendwie ummodeln könnte und sagen könnte, wenn man in den letzten 5 Minuten in einem Spiel, also jetzt in der regulären Spielzeit, in einem Spiel, das unentschieden steht, in den letzten 5 Minuten da sein Torwart zieht, um die Verlängerung zu vermeiden und zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf Sieg, ob man das vielleicht dann nochmal belohnt. Aber dann wird es dann wahrscheinlich bei der Bepunktung zu.
Ich habe übrigens gerade Müll erzählt, anscheinend gibt es ja doch nur 2 Punkte für den Sieg, weil Dynamo Moskau hat zum Beispiel 22 Siege und insgesamt nur 52 Punkte, das würde ja sonst.
Ja, aber dann hat die KHL halt einfach die Punkteregelung der NHL und dann ist wie ein KHL, genau, also 2 für den Sieg, aber dann halt auch 2 für den Sieg nach Verlängerung und der Verlierer kriegt halt, also dann im Spiel nach Verlängerung oder Shootout werden halt dann 3 Punkte insgesamt vergeben, 2 für den Verlierer und einen. In der DL werden die 3 Punkte dann aufgeteilt nach der Verlängerung und im Shootout und da kommt dann ja im Endeffekt noch einer dazu in der KHL und in der NHL.
Ja, aber Vorsicht, Vorsicht, liebe Freunde, das ist ja kyrillisch, da müsst ihr auch nochmal aufpassen.
Das ist völlig richtig. Gerade die Zahlen.
Ja.
Wir könnten uns aber trotzdem mal überlegen, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, um ja mal aggressiver zu coachen oder einfach mal was zu machen, was total ungewöhnlich ist. Also logisch, Torwart früh rausnehmen, Don Jackson, wink, wink. Ja, schön. Kann man immer mal machen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten? Also sozusagen den Sergei Fedorow irgendwie weiterzuentwickeln noch auf andere Spielsituationen.
Also ich habe mir eine Sache überlegt und die ist eigentlich genau das Gegenteil von aggressiv. Aber ich habe mich immer schon gefragt, warum im Eishockey so extrem starr an dieser 2-Verteidiger-3-Stürmer-Sache festgehalten wird und warum nicht mal jemand sich sagt, es sind noch 3 Minuten zu spielen, wir führen mit 2 Toren, ich spiele einfach mit 3 Verteidigern und nur 2 Stürmern. Warum macht das nie einer? Und ich habe extra im Regelbuch nachgeguckt, ob das geht. Und ich habe gefunden, im aktuellen Regelbuch, was die DEL veröffentlicht hat, steht es nicht drin. Also im IHF-Regelbuch steht noch nicht mal das Wort Defenseman oder sowas, weil die sich anscheinend gar nicht dafür interessieren. Im DEL-Regelbuch aus dem vergangenen Jahr steht allerdings, ich zitiere, es ist den Feldspielern überlassen, welche Positionen sie im laufenden Spiel einnehmen. Jedoch sind die 6 Grundpositionen im Spiel Torhüter, linker Verteidiger, rechter Verteidiger, Mittelstürmer, linker Außenstürmer, rechter Außenstürmer. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch einen nominellen Verteidiger bei der Grundausstellung am Bulli als linken Außenstürmer aufstellen kann und dann zieht er sich, sobald der Puck im Spiel ist, einfach zurück und die spielen quasi eine Dreierkette vor dem eigenen Tor. Und das habe ich noch nie verstanden, warum das nicht mehr einer macht, warum man immer, egal wie steht, egal welche Spielsituation, warum immer meint, man muss 2-3 spielen. Ich meine, in Überzahl gibt es das, da spielen ja manche mit 5 Stürmern oder sowas, ne? Aber warum macht man das nicht auch mal bei 5-5 und stabilisiert sozusagen die Defensive für die letzten Minuten?
Naja, in Krefeld spielt man ja mit 4 Verteidigern.
Stimmt, ja.
4 Verteidigern, Lukas Lessio und so geht man dann aufs Eis. Ja.
Da wechseln ja, die 4 Verteidiger und Lessio bleibt drauf. Ja. Nee, aber also du musst ja auch wirklich sagen, dass viele Mannschaften ja tatsächlich dann von der Ausrichtung der Spieler dann auch in Situationen und hinten raus das ja auch genauso spielen. Also vielleicht dann tatsächlich dieses 1-4, was Sebastian jetzt gerade angesprochen hat, oder zumindest mal mit 3 Mann dann hinten oder in der neutralen Zone. Und klar, kannst du dann auch sagen, okay, dann bringst du halt einen dritten Verteidiger, der kann besser rückwärts fahren, der ist dann an der blauen Linie vielleicht aggressiv, es geht eh gar nicht mehr drum, dann zu kontern, sondern nur das Ding irgendwie rauszuhauen und die 2 Stürmer vorne sorgen dann für die Entlastung, weil oft bringst du dann eh nie mehr als 2 Stürmer noch nach vorne für irgendwelche Gegenstöße. Insofern finde ich das gar nicht so blöd, habe ich aber tatsächlich so, glaube ich, noch nie gesehen, also dass ich wirklich so bewusste Umstellung, eher offensiv dann vielleicht einen Stürmer mehr zu bringen, das dann schon, aber auch eher im Powerplay. Also wenn dann nur minimal.
Ich bei 5 gegen 5 sehe ich nie, dass eine Mannschaft mit 4 Stürmern oder 5 Stürmern spielt. Oder halt mit 2.
Was du halt teilweise hast, dass du dann das zumindest die Überzahlformation umgestellt wird, wenn du eh führst, dass du dann nicht mehr mit 4 Stürmern spielst und einem Verteidiger, sondern dann da den zweiten Verteidiger spielst, also im Spiel, dass du diese Powerplay-Formation nochmal änderst, ja, wenn es dir gar nicht mehr darum geht, ein Tor zu schießen, also so wie 2018 in Deutschland im Finale gegen Russland, sondern das nur noch runterzuspielen, dass dann sagst, okay, dann bring halt 5 Verteidiger. Das natürlich nicht, ne, aber dann halt einen zweiten Verteidiger, um eben diese Führung dann über die Zeit zu bringen. Nee, aber finde ich einen guten Vorschlag. Oder Sebastian, du grinst jetzt hier so ein bisschen, aber eigentlich ist die Idee von Bernd da gar nicht so blöd.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist vor allem ja tatsächlich so, dass man sich fragt, warum muss da der Bernd Schwickerath draufkommen?
Ja, das spricht nicht für die Branche, sag ich mal. Ne?
Das ist ja tatsächlich so. Ich meine, natürlich gibt es da noch 2, 3 Gründe dafür. Also normalerweise ist die Aufstellung ja so, dass du mit 7 Verteidigern und 12 Stürmern da gehst oder mit 13 Stürmern und 7 Verteidigern. Das heißt, du hast ja auch gar nicht so viele Verteidiger, die du dann da draufschicken kannst. Aber natürlich könntest du in den letzten 5 Minuten dann halt mit 2 Verteidigerblöcken A3 Verteidigern dann da spielen. Dann ist es wiederum die Frage, willst du deinen 6. Verteidiger da überhaupt noch auf dem Eis haben? Willst du einen Offensivverteidiger da noch auf dem Eis haben? Also es gibt ja 2, 3 Gründe, die vielleicht auch dagegen sprechen, aber das ist wirklich von uns noch nie irgendjemand gesehen hat, ist natürlich schon auch ganz erstaunlich, vor allem, weil es ja auch wirklich naheliegend wäre, sowas zu machen. Aber das Erstaunliche ist ja an diesem schönen Podcast zu später Stunde, dass wir jetzt das DEL-Problem gelöst haben, ja, also indem einfach dann die Einnahmen dann aus Iserlohn und aus Düsseldorf auf die ganze Liga dann umgelegt werden.
Genau. Das ist schon von mal Iserlohn nach München und, ist das Wichtigste. Das ist der Grund,
das Eishockey zerstört. Noch dazu, indem er gesagt hat, warum spielt ihr denn nicht einfach mit 5 Verteidigern? Ihr könnt auch mit 5 Verteidigern ausspielen, der wird auch super.
Ja. Und wir haben die Olympiapause abgesagt, hast du auch nicht vergessen. Ne?
Haben wir auch schon gemacht. Ja, haben wir auch schon gemacht, stimmt, genau. Hast du auch nochmal sowas Großartiges, Christoph?
Ich wollte bloß nochmal sagen, so ein bisschen ergänzend, also was auch so eine kleine Anpassung wäre, ist halt in speziellen Situationen, wenn du merkst, du machst eh gerade Druck, dass du dann sagst, okay, du bringst vielleicht mal 2 Offensivverteidiger auf einmal. Normalerweise hast du die Aufteilung immer einen offensiveren Verteidiger und einen defensiveren Verteidiger, wenn du jetzt aber sagst, du willst unbedingt treffen. Aber auch das sieht man selten. Und das habe ich ab und zu schon gesehen, dass du merkst, okay, gut, jetzt sind dann doch mal die zwei, die am besten an der Scheibe sind, die 2 Verteidiger drauf und vielleicht dann die Scoring-Linie oder so. Aber das eben immer nur so punktuell. Aber klar kann man da wirklich gut spielen, auch mit der Aufstellung, oder könnte noch mehr spielen. Was ich mich frage, und das ist jetzt dann eher eine Spielsituation, ist, warum nicht mehr mit noch aggressiverem Forecheck gearbeitet wird teilweise und vielleicht auch wirklich mal angesagt, weil wir, es gibt im American Football den Blitz, also normalerweise hast du die 4 Linemen, die da stehen, und die einen batzen in die eine Richtung, die anderen batzen in die andere Richtung, und wenn nur die 4 Linemen, also die in der Defensive sind, es dann rechts und links Defensive End und Defensive Tackle, so werden die genannt.
Was machen die?
Die batzen.
Hab ich auch nicht, das Wort kann ich auch nicht.
Die schieben nach vorne. Der eine batzt in die Richtung, der andere batzt in die andere Richtung. Kennst du nicht mal du, oder was?
Okay. Doch, ich kenne das schon, aber in dem Zusammenhang.
Ach doch, in anderen Zusammenhang kenne ich das auch. Doch, stimmt, ja.
Okay. Also, vielleicht verstehst du es besser, nicht Parzen, sag. Ja, du musst dann umdenken. Genau.
Ah, jetzt, ja.
Parzen. Genau. Und wenn dann mehr als diese 4 dann eben Druck machen und versuchen, mehr in Richtung Quarterback zu gehen, dann spricht man von einem Blitz. Und das könnte man, finde ich, auch umwandeln in einem Vorcheck. Also mal zu sagen, es kommen ja normalerweise 2 Vorchecker oder vielleicht dann ein dritter. Aber dann auch mal zu sagen, wenn wir eh schon mit diesem Dump and Chase spielen und eh schon irgendwie den Gegner eigentlich in die Ecke drängen, warum gehe ich da nicht mal wirklich volles Risiko und schiebe 4 Mann da in die Ecke. Klar, kannst immer das Problem haben, dass einer die Scheibe raushaut und dann kommt der Konter, aber dann wäre noch einer zur Absicherung da. Aber wenn du wirklich das gut getimt machst und sagst, du hast ja normalerweise einen Breakout, der festgelegt wird, und fährst da bis zur Mittellinie, chippst das Ding rein und dann sagst du wirklich, okay, wird in die Ecke und da wirklich 3 Batzen hinterher und der vierte sichert vielleicht ein bisschen ab. Also nochmal den Forecheck nochmal aggressiver und teilweise wirklich halt dann in speziellen Situationen auch angesagt. Also ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr damit arbeiten, weil es auch auffällig ist beim Eishockey, dass du ja eben gegen diesen Druck eben die Scheibe nur selten wirklich wirklich kontrolliert hinten rausbringst. Das können nur richtig gute Mannschaften, und wenn dann selbst ein guter Verteidiger ist, der sich drehen muss, der mit dem Rücken zum Spiel ist, in Richtung Bande fährt und der kriegt dann gleich mal von zwei Mann Druck, dann kann das wahrscheinlich der auch nicht mehr lösen.
Ja, ich muss ja da nur widersprechen. Ich habe das erlebt, aber nur 1,5 Monate, dann hat man Jeff Tomlinson in Nürnberg wieder rausgeschmissen. Der hat nämlich damals gesagt, U-Parts here, U-Parts there and U-Parts everywhere. Und das Konzept kam nicht so gut an damals. Ja, Thomas Szabo, nach dem Genuss von 2-3 Traubenschollen, hat er ihn dann in der VIP-Raum erstmal rausgeschmissen und dann eine Woche später dann auch tatsächlich.
History. Ja. Mir fällt aber doch eine andere Sache ein. Ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war. Irgendeiner von den kanadischen oder US-amerikanischen Podcasts. Da haben die von einem Trainer erzählt, der auch immer so innovative Ideen hatte. Und der hat zum Beispiel mal, wenn seine Mannschaft 3-5 Unterzahl hatte und die Gegner hatten, ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie eine große Chance war oder es war irgendwie ein Konter, weil die Mannschaft dann doch mal rausgespielt hat oder so. Er hatte einfach einen vierten Mann aufs Eis geschickt und sich gedacht, scheiß drauf. Also hat er am Ende gemacht, in den letzten Minuten, weil er sich dachte, mehr als 3-5 geht eh nicht. Ne, da kriege ich ja noch eine Strafe, ist mir auch egal, aber ich habe den Angriff gestoppt. Und da ist dann eine neue Regel gemacht worden, dass, glaube ich, wenn man 3-5 hat und kriegt noch eine Strafe in den letzten Minuten, dass man dann einen Penalty-Shot gegen sich kriegt. So habe ich zumindest verstanden. Kann sein, dass ich gerade total Müll erzähle, aber irgendwie so habe ich so
im Hinterkopf. Ja, aber das ist wieder was, wo ich mir denke, das ist wieder so
Leisure. Das ist ja wie die Ledger-Rule.
Das ist wieder Leisure. Genau. Ja, ich schaue, was kann ich aus dem Regelbuch noch raus, und das ist dann halt für mich kein kreatives Coaching mehr, sondern das ist halt einfach...
Es ist schon kreativ, aber es ist halt nicht gegen die Regeln. Die anderen Sachen, die wir jetzt gesagt haben, sind natürlich
mit den Regeln vereinbar. Kreatives Unfair-Sein ist es dann in dem Fall.
Genau,
das finde ich ja nicht so geil.
Gibt es denn derzeit auch Spieler, die irgendwie kreativ auffallen?
Keine Ahnung.
In der DL meinst du jetzt oder in der KHL oder vielleicht irgendwo anders noch, wo vielleicht noch besser ist?
Merkst du, der Blutdruck steigt bei dem Kollegen schon?
Ich meine einfach so einen spielerischen, kreativen Umgang mit dem, was ihm quasi das Spiel bietet. Also das wäre doch einfach mal schön, wenn da jemand auch so ein bisschen die Grenzen austestet und einfach mal schaut, was geht auf dem Eis.
Als mal Scheibe
von so einem Team, das so ein Disney-Studio erfunden wurde.
Also wenn ich ziemlich kreativ fand, jetzt auch von den jungen Spielern war, bei der U20-Weltmeisterschaft, bei der letzten, wie hieß denn der von den USA, die haben ja auch die...
Komm, heul nicht rum.
Travis Seegers war das. Und da, was ich halt einfach geil fand an dem bei der U20-Weltmeisterschaft, dass der, der hat einfach die Scheibe unten am Schläger gehabt und hat da, das hat fast so gewirkt, als würde sie hochheben und würde sie irgendwie den Gegnern um die Ohren hauen oder so. Aber er hat es wirklich geschafft, das Ding am Boden zu halten, so wie es halt auch gehört, auf dem Eis, da schön aufzuzocken, Körper reingestellt und dann schön verteilt. So wie es halt flach auf dem Boden, vielleicht mal kurz angeflippt, nämlich genau Schlägerhöhe und noch 3 Zentimeter drüber. Genau, 3 Zentimeter drüber und dann wunderbar. Also da, wenn jemand das kann, ja, also wenn er einfach Eishockey so spielt, wie es gedacht ist, nämlich auf dem Eis und ab und zu mal das Ding so leicht anschippt, finde ich wunderbar.
Okay, jetzt wahnsinniger Clown, ne?
Ja, Ironie-Modus off, ne? Also wir reden über ein Tor, das in der NHL gefallen ist, im Spiel Anaheim nicht mehr ganz so mighty Ducks gegen die Buffalo Sabres.
Die sind auch nicht mighty.
Ja, oh nee, vor allem in dieser Situation nicht, da können wir dann auch noch drüber reden, ja. Also Situation hinterm Tor, Trevor Seegers bekommt den Puck, hat Zeit, hat noch mehr Zeit, überlegt sich noch was, brüht sich noch einen Kaffee auf, zapft sich noch einen Pilz, ja, und dann überlegt er, was er jetzt machen soll, und dann legt er sich den Puck auf den Schläger, flippt den über das Tor, wie er dann später erzählt hat. Moment, jetzt erzähle ich. Du hast dann gleich in der Hoffnung, dass er irgendwie dem Buffalo-Torwart irgendwie auf die Schulter prallt und von dort ins Tor oder dann vielleicht drüber, wo dann Sonny Milano steht und das Ding vielleicht eventuell reinmacht. Und Sonny Milano hat den tatsächlich aus der Luft genommen und hat ihn dann reingemacht, was man bei dieser Szene nicht vergessen darf, dass da wirklich drei Buffalo Sabres in einer Also es war ja ästhetisch absolut hochwertig, wie die einfach stehen geblieben sind und wirklich das Spiel komplett eingestellt haben. Also wie niemand erst Trevor Segres dran gehindert hat, das zu machen, und dann auch niemand Sonny Milano dran gehindert hat, das Ding dann zu verwerten. Aber über dieses Tor redet gefühlt ganz Nordamerika, und es gibt ganz wenige, die der Meinung von Christoph Fetzer sind, dass es nämlich einfach quasi der Niedergang dieser wunderschönen und von uns ja sehr, sehr oft gelobten Eishockey-Kultur ist. Christoph, bitte, was hat dir an diesem Tor nicht gefallen?
Niedergang, also das ist jetzt auch wieder maßlos übertrieben, aber weil du gerade jetzt die Mighty Ducks angesprochen hast, da gibt es ja, ich habe jetzt nochmal geschaut, diese Entenformation, die die hatten, ne, um anzugreifen. The Flying V. The Flying V hieß die im Original.
Deutsch,
ja, aber The Flying V. Und weißt du, was die Buffalo Sabres gemacht haben? The Standing V war das. The Standing V vor ihrem Tor, ja, schön V gebildet. Und dann auch noch natürlich hinter Sonny Milano dieses V gebildet, da, ja, so wie man halt verteidigt. Ne, alle, genau, keiner geht auf den Scheibenführenden drauf. Ich sag's beim Lacrosse-Tor, genauso wie beim Lacrosse-Pass. Ich mag das nicht, dass die Scheibe auf den Schläger genommen wird und dann eben ja von da entweder ins Tor reingeschnalzt wird oder gepasst wird in der Luft. Ich denke auch, irgendwann wird es passieren, dass mal jemand halt einfach so golfschlägermäßig dann durchschwingt und sagt, okay, ich versuche die Scheibe zu treffen, trifft halt dann vielleicht irgendein Gesicht. Es kann auch gefährlich werden. Und lieber Sebastian und vielleicht auch lieber Bernd, wenn ihr jemandem erklärt, wie wird dann Eishockey gespielt, sagt denn ja, also da legt man sich die Scheibe immer auf den Schläger drauf und dann schmeißt sie sich dann gegenseitig zu und dann der Nächste fängt die oder schlägt die aus der Luft und fängt die wieder rüber. Und das Ganze machen die Leute, indem sie auch gleichzeitig mit Schlittschuhen durch die Gegend fahren. Also das ist Wahnsinn, das ist so toll, wie kreativ die sind.
Das ist doch Schwachsinn, was du erzählst.
Weil, diese Scheibe zupasst.
Wenn es jetzt wirklich in so ein Lacrosse-Spiel ausarten würde, dass ständig die sich den Puck da drauflegen und die würden die durch die Gegend schleudern und aus der Luft wieder fangen, dann können wir darüber reden, dass es nervig ist. Aber das passiert einmal in einer Sekunde von wahrscheinlich 1 Million Sekunden. Ich habe das nicht ausgerechnet, die eine Saison dauert. Wo ist das Problem? Ist doch eine kreative, geile Lösung, ehrlich gesagt.
Darf ich mal fragen? Also ich glaube, wenn ich mich da recht erinnere, hat ja Basketball auch immer sehr gut gefallen, ne? Und dann hat irgendwie einer auf die Idee gekommen, den Ball dann von oben reinzustopfen. Und das war der Moment, wo du dich auch vom Basketball gelöst hast, oder?
So war's.
Also wo Basketball so richtig spektakulär wurde, hast du dann gesagt, nee, Alter, das ist wirklich nicht mehr
also mein
Basketball.
Also ich brauche Würfe, dass man quasi breitbeinig steht, nach hinten durchschwingt und auf Kniehöhe das Ding da oben wirft. Das ist mein Basketball.
Genau. Ja, der Moment, wo in Sportarten die dritte Dimension irgendwie so erfasst wird, das ist der Moment, in dem Christoph Fetzer dann ausschaltet. Nee, nicht mehr mein Sport, not my sport.
Schön, dass du dann so ein Basketball, der in der Hand geführt wird und eben dann reingestopft wird, in einen Korb vergleichst mit einer Scheibe, die durch die Luft fliegt und dann eben aus der Luft getroffen wird. Kenne ich eher aus einer anderen Sportart, aus, wie heißt die eine nochmal, die in den USA auch so gern gemacht
Baseball.
Wird? Genau. Ja. Magst du auch gern, oder? Bernd, ist, glaube ich, dein Lieblingssport,
absolut.
Baseball, und du freust dich jetzt, dass endlich mehr Elemente aus dem Baseball.
Ich habe die Tour im Fenway Park mitgemacht, als ich in Boston war. Sensationell.
Warum ist im Eishockey verboten, mit dem Schlittschuh Tore zu erzielen?
Weil es gefährlich ist, dass man jemanden damit ins Gesicht tritt, der vielleicht am Boden liegt oder sowas.
Genau, also eigentlich ist so gedacht, dass der Schlittschuh auf dem Eis bleibt, oder?
Jetzt willst du das doch bitte nicht vergleichen, dass man den Schläger nicht hochnehmen darf, dann dürfte man ja auch keinen Schlagschuss
ich
machen.
Dir,
geht der Schläger auch hoch.
Irgendwann werden sich Verteidiger, wird es irgendwann so nerven, dass es da Typen gibt, die andauernd hinter dem Tor die Scheibe.
Jetzt machen wir Täter-Opfer-Umkehr.
Wenn der Verteidiger anfängt, jemanden baseballmäßig ins Gesicht zu dreschen,
dann ist der schuld, der den Schläger ins Gesicht bekommt.
Du hast eine Angriffsaktion, und für eine Angriffsaktion musst du auch eine Verteidigungsaktion finden. Ist doch ganz logisch, weil sonst ist es ja auch nicht gerecht, ne? Also die einen überlegen sich was, die anderen überlegen sich
also
auch
sagen,
was.
Das war unverteidigbar, ja? Nein, also gibt das Wort überhaupt?
Ich sag nur, also in dem Fall ist es, also über Verteidigen müssen wir in dem Fall jetzt, bei dem Tor überhaupt nicht reden, weil es natürlich, also schlechter kannst du es nicht verteidigen, als die Sabres gemacht haben, oder halt, die haben halt zugeschaut, ne? Aber trotzdem, irgendwann
zu einer versucht Rettung, doch, sie haben natürlich auch null damit gerechnet, ne?
Ja, also mittlerweile kann man dann doch damit rechnen, wenn irgendein Spieler, wenn er auch noch Segres heißt, hinter das Tor fährt, dass er auf die Idee kommt. Genauso wie du, wie ich weiß, wenn ich mit den Zockern aufs Eis gehe, okay, jetzt wenn ich hinterm Tor bin, dann macht er sicher wieder das Ding, dass er eben einen Doppelpass mit dem Torrahmen hinten spielt und dann sich selber dreht und denkt, jetzt habe ich ihn wieder verarscht. Ne? Das weiß ich, dass es passieren kann. Ja, es sieht sehr gut aus, vor allem wenn du der Verteidiger bist und dann in eine Richtung weiterfährst und die Scheibe geht in die andere. Nee, aber das weißt du dann irgendwann, und die jetzt wissen es die Verteidiger ja auch, okay, das kann passieren. Und was passiert? Die werden dann in der Luft irgendwie auf die Scheibe draufhacken. Logisch, du darfst ja auch, wenn du die Scheibe auf dem Eis führen darfst und darfst da mit dem Schläger draufgehen, dann musst du ja auch, dann wirst du es ja auch in der Luft dürfen, oder? Also darfst du jetzt.
Darfst du ja eigentlich nicht mit der Hand wegschlagen einfach? Wäre auch möglich, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich dann die nächste Möglichkeit. Ja. Oder aus der, also dann, genau, dann haben wir ja noch, Verteidiger, die eben die Scheiben durch die Luft hier schnalzen.
Junge, Junge, Junge. Nee, du überzeugst mich nicht. Nicht im Ansatz.
Mich auch nicht. Also ich fand jetzt auch das, also ich bin da nicht annähernd so, also ich mag an Eishockey, mag ich Geschwindigkeit, ich mag auch Härte, was Schüsse angeht und sowas. Also das finde ich tatsächlich überzeugender. Aber mich regt es jetzt auch überhaupt nicht auf, das Tor. Also mich hat es weder in die eine noch in die andere Richtung so wahnsinnig begeistert oder eben ausflippen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich
weil du so ein abgezockter Typ bist.
Nein, aber wo überhaupt nicht drüber geredet wird, ist diese weiterführende Kreativität. Also Seagrass macht es. Sie haben ja danach auch drüber geredet. Also das ist ja auch angesagt worden. Ja? Also irgendeiner, also Milano schreit ja, glaube ich, Michigan. Bezieht sich dann eben auf diese Art und Weise, die vom Christoph so gewürdigt wird, wie man von hinten Tore dann erzielen kann. Das Michigan Goal, weil es eben damals in Wie heißt der Spieler eigentlich? Es geht immer nur um Michigan, aber wie heißt
keine
der Spieler?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht.
Genau, das finde ich auch immer verwirrend, dass das Michigan Goal heißt, aber nur nach dem Spieler benannt ist.
Konsequenterweise nennt man es einfach Lacrosse Goal, weil es halt einfach eine Lacrosse-Aktion ist.
Ja, ist
Mike
gut,
Leck
ist
heißt
gut.
Der Mann. Mike Leck. Mike
ist,
Leck.
Mike ist,
Leck.
Ist gut.
Leck. Mike ja. Leck.
Mike Leck, okay. Ja, genau. Also dieses Mike Leck Goal, er sagt aber Michigan. Und offenbar haben sie da ja das im Training dann auch schon hier und da mal probiert. Und Sonny Milano ist ja dann auch noch ein Spieler, der sowas ja sehr, sehr gut kann. Also da gibt es ja auch Videos, wie der mit der Scheibe dann umgehen kann. Aber was ich überragend finde, ist, dass Seagrass macht es und ist aber dann auch voll in der Spielsituation drin und bewegt sich ja dann schon wieder in eine andere Richtung. Also der sieht ja dann, oder er sieht es schon, weil er hinschaut, aber er bewegt sich eigentlich von dieser Situation weg und ist dann schon wieder im Spielfluss. Also löst dann die Situation eigentlich schon wieder auf, bevor dann das Tor tatsächlich auch fällt. Und das finde ich einfach großartig, weil das solche Instinktspieler sind, die dann halt einfach auch immer weitermachen. Die probieren was. Manchmal funktioniert es, in diesem Fall hat es tatsächlich funktioniert, manchmal funktioniert es halt nicht, du musst ja danach auch weiterspielen. Und dass er dann nicht in dieser Situation verharrt, sondern einfach weitermacht, finde ich überragend.
Absolut.
Irgendwo in einem, wer war das? Elliot Friedman oder in einem anderen Podcast? Trevor Seagrass ist Must-See-TV und ich glaube, das gilt für alle Eishockey-Fans außer dem Christoph Fetzer. Das ist ein bisschen schade, aber so hat halt jeder so seine eigene Freude an dem Spiel.
Was ich mich ja noch frage, ist, es kam ja jetzt auch in den letzten Tagen, kam ja ganz oft dieses Video von irgendeinem alten NHL-Computerspiel, wo man das ja machen konnte. Und ich frage mich wirklich, ob dieses Computerspiel Einfluss darauf hatte, weil, also ich frage mich ja grundsätzlich, welchen Einfluss Computerspiele auf diese neue Generation von Sportlern haben, weil die alle damit aufgewachsen sind. Das ist ja die erste Generation, sag ich mal, die sehr früh in ihrem Leben ihren Sport von oben gesehen hat. Wisst ihr, was ich meine? Die also nicht nur die Spielerperspektive hat, sondern auch Spiele meiner Meinung nach ganz anders denken kann, weil sie halt daran gewöhnt ist, das Spiel als komplettes Spielfeld von oben zu lesen. Und ich glaube, das hat einen großen Einfluss und ich glaube, dass das auch, dass vielleicht auch diese Sache aus dem Computerspiel kommen könnte.
Ja, kann man bloß hoffen, dass Zeno Chara nicht Squid Game schaut, oder?
Ja, das stimmt, ja. Da wird es ärgerlich. Ja.
Ja, ihr müsst mich nicht überzeugen, ich muss euch auch nicht, will euch gar nicht überzeugen, ist mega.
Kannst du auch gar nicht.
Auch dabei. Ich krieg ja auf Twitter, ist ja jedes Mal, wenn sowas passiert, wenn ich sofort schon wieder gedisst von allem, ist mir auch, aber auch egal.
Ich habe euch aber letztens überzeugt, dass ihr überhaupt keine Ahnung von diesem Sport habt. Das ist jetzt ein geiler Übergang von mir, denn jetzt mache ich das nochmal.
Heißt was?
Ja, wir machen jetzt ein Quiz.
Ja, aber wieder das Gleiche, oder was?
Wieder das Gleiche, genau so sieht's aus. Das schöne Spiel, give me five. Ich sage euch, ich stelle euch Fragen, ihr müsst schnell antworten, entweder in 20 Sekunden, dann gibt's einen Punkt, oder in 10 Sekunden, dann gibt's zwei Punkte.
Und, also Christoph gegen mich jetzt dann, oder wie ist das?
Völlig richtig, ja.
Der Quizmaster?
Nein, ich bin Quizmaster.
Also Christoph, ich will den Druck gar nicht erhöhen, aber ich wollte es eigentlich auch gar nicht ansprechen. Aber wir alle wissen, dass ich mit 3 Bier und 2 Glühwein in diesen Podcast einlaufe.
vorher
wenn du das heute nicht schaffst, dann schaffst du es nie mehr. Ja. Aber kein Druck, no pressure.
Überhaupt kein Problem. Es ist auch wirklich einfach, dieses Paar, muss ich sagen.
Super, geil. Ja, kein Druck. Ja, ja.
Wir will denn anfangen?
Nee, aber Sebastian fängt an.
Ich leg vorher.
Ja. Okay. Die erste Runde ist wirklich einfach. Wir beginnen mit NHL Stars mit einer 9 auf dem Rücken. Also nicht nur eine, können auch zwei sein.
Ja,
also zwei geht nicht, ne? Ich weiß, was ich meine. Es kann auch eine andere Zahl dabei sein.
Bobby Hull, Steve Yzerman, Wayne Gretzky, Thomas Greiss, Doug Wade, 93, Doug Gilmore, 5.
Stark.
Waren es 10 Sekunden oder 20 Sekunden?
Das waren genau 20, also okay. 19. Was denn so mit Connor McDavid oder so?
Vielen Dank. Aber gut, das ist nicht schlimm. Keine Ahnung, was der für Nummer hat. 1.
Ja, du bist meine Nummer 1. Herr Fetzer.
Oh, Fedorov. Naja, scheiße.
Ja, Fedorov, genau. Dreisattel ging auch.
Hättest du es rund machen können. Dreisattel.
Fetzer, von Ihnen möchte ich wissen, aber da möchte ich dann nicht nur den zweiten Teil wissen, sondern auch quasi den Vornamen. Eishockey-Clubs aus europäischen Hauptstädten. Go.
Boah, was ist denn das für ein, das ist ja Eisbären Berlin, Vienna Capitals, SC Bern, Vergleich zu, das ist echt wieder Wahnsinn.
Das ist mit Moskau, Prag,
ja,
Stockholm,
ist ja gut,
Helsinki.
Ist ja gut.
Nicht schlimm. Nicht schlimm. Punkte. Herr, der gerade, glaube ich, lachend vom Stuhl fällt.
Na, weil er vollkommen recht hat. Ich wäre nach dem zweiten hätte ich auch so, wäre bei mir genauso gewesen. Muss ich.
Ja, nicht schlimm.
Christoph, du hast vollkommen recht.
Dann geht's für dich jetzt auch schön weiter, nämlich mit deutsche Eishockeymeister, die nicht in der DEL spielen.
SC Rissersee, EV Füssen, Preußen Berlin, keine Ahnung, Hannover Scorpions, Frankfurt Lions.
Eine war falsch, Preußen Berlin war die Meister, oder?
Ja, aber halt irgendwo Berliner, was auch immer, Truppe. Okay, dann irgendwie EC Bad Tölz.
Boah, es war genau bei 20 raus. Kriegst einen Punkt für. Oder war Preußen Berlin Meister? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht, aber halt irgendein Berliner Schlittschuhclub oder sowas.
Ja.
Herr Fetzer. Naja, aber also BS, ja gut, dann müssen wir nachschauen, weil ich meine, die hießen ja BSC Preußen, ne? Also dann in der,
ja. Das macht ja nichts. Ja, okay. Ich habe ja noch 5 andere gehabt, Christoph. Macht okay, ja nichts. Ja,
krieg
ja
trotzdem ein Bild. Geht das jetzt eigentlich so weiter, dass Sebastian mit die leichteren kriegt, oder?
Ja, das geht genauso weiter. Okay, denn gut, du kriegst jetzt das, was wir eben schon hatten, die Dinge, dachte ich eben so, haltet doch den Mund, denn es die nächste Kategorie sind sowjetische Olympiasieger. Go.
Warte, stopp.
Sowjetische Olympiasieger im Eishockey. Spieler. Ja, ja, Spieler.
Okay.
Spieler, die mit der sowjetischen Eishockey-Nationalmannschaft Olympiasieger geworden sind.
Ja, sehr gut. Dann muss es ja sein, ah, okay. Datsuk, Kowalczuk, Tretjak, Fetisov, Larionov.
Die ersten beiden sind nicht mit Sowjet, sondern mit Russland. Weiter.
Makarov, Krutov.
Wunderbar. Ein Punkt für Henfitz. Jetzt geht's
weiter. Mal kurze Pause, ja. Und ja, das war jetzt nicht leicht. Also du musstest nur den berühmten Green.
Nee, und ihr habt es eben schon getan. Ich dachte, ihr haltet doch den Mund.
Ja. Ja, habe ich genau, ja jetzt auch. Ja. Also,
ja. Sebastian, Nationen, die
ich
bereits.
Ich habe nur erplätscht.
Ja. Ja. Dann muss ich ein bisschen überbrücken. Dann spreche ich ganz langsam. Ich sage: Nationen, die schon einen CHL-Halbfinalisten gestellt haben. Go.
Schweden, Deutschland, Schweiz, Tschechien, Finnland.
Jawohl, unter 10 Sekunden, das gibt 2 Punkte, ganz stark.
Geil wäre noch gewesen, ganz Österreich stark zu sagen. Salzburg war im Halbfinale, oder?
Ja, Österreich hätte auch gestimmt, ja, richtig. Und das wären sie dann auch schon gewesen.
Schauen.
Herr Dr. Fetzer, deutsche Nationaltüte mit in mindestens einem Einsatz bei Weltmeisterschaften. Los.
Treutle, Austenbirken, Endras, Draf, Merck.
Boah, in 7 Sekunden gibt es 2 Punkte. Ganz stark, ganz stark.
Geil, dass ich auch mit Treutler anfange. Das ist eigentlich der deutsche Nationaltüter, den man sofort denkt. Ne? Und halt, da,
ich sag mal Torhüter, nicht immer Tüter. Ihr sagt immer ein Nationaltüter. Das finde ich seltsam.
Torhüter, sage ich.
Torhüter. Ja, Tüter.
Okay, dann suchen wir aktive Tüter. Nein, wir suchen jetzt aktive Schweizer NHL-Spieler. Hebe.
Boah, Nino Niederreiter, Roman Jossi, Philipp Kuraschow, Pio Sutter und alles für den fünften Scheißdreck. Oh, sorry, ich habe keinen fünften. Mir fällt keiner mehr ein.
Beleidigt. Aber es waren nur vier, da war auch schön. Null Punkte. Herr Fetzer, jetzt wird es mal richtig spannend.
Lös mal für die, also du hattest ja noch welche, wie viel gäbe es noch sonst? Wie viel gibt es denn aktuell in der Schweizer?
13 oder so.
Ja. Okay. Oh, scheiße. Naja, gut.
Sie? Ja. Hart Trophy-Sieger seit 2010.
McDavid, Dreiseitel. 2010. Taylor Hall, Nathan MacKinnon und Alexander Ovechkin.
Wunderbar, ein Punkt.
MacKinnon hat auch mal die Hart Trophy gewonnen, oder? Mein MVP? War MacKinnon.
Moment, Ovechkin hat die Hart gewonnen seit 2010?
Ja, 2013 hat er sie gewonnen.
Ja, ja, ja.
Ah, okay.
Oh, MacKinnon war ich mir ein bisschen unsicher, hat er eine Hart Trophy? Hatte diese eine brutale Saison, oder?
Oder? Oh, MacKinnon hat gar nicht.
Glaube ich mir.
Krass. Das ist aber schade. Also, das ist wirklich schade.
Ganz schön fair von mir, oder?
Ja, das ist echt fair von dir. Kriegst einen halben Punkt. Was war so
aber
fair?
Aber 2010 gibt es...
Das ist Solidarität quasi.
So, genau, ja, genau. Hier.
Du durfst keine Punkte reinlassen und kriegst jetzt... Nein, genau. Ne? Finde ich gut.
Sehr schön. Warte, ich gehe schnell auf den Balkon und klatsch für dich.
Aber ich kann es nochmal vorlesen. Hendrik Sedin, Corey Perry, Evgeny Malkin, Alex Ovechkin, Sidney Crosby, Carey Price.
Habe ich Crosby jetzt nicht gesagt und MacKinnon genannt, oder? Okay, das ist natürlich auch sauber.
Patrick Kane, Conor McDavid, Taylor Hall, Nikita Kucherov, Leon Dreiseite, Conor McDavid.
Und wer passt jetzt überhaupt nicht in diese Reihe? Corey Perry.
Ja.
Können wir da nochmal drüber reden? Naja, das nächste Mal vielleicht.
Aber nächste Mal. Jetzt bin ich mal auf Herrn Böhm gespannt. Die Frage ist nämlich wirklich nicht einfach.
Moment, wie steht es denn eigentlich?
Es steht 1, 2, 3, 4. Du hast 4 Punkte und Fetzi hat 1. Fetzi hat 3,5. Mein Gott, das ist spannend. 4 zu 3,5.
Den halben kannst du wegnehmen, weil das war echt schwach. Den halben gebe ich wieder her.
Okay, dann sind es 4 zu 3. Jetzt kommt die schwierigste Runde. Für euch beide. Bereit? Sebastian?
Nein, natürlich nicht. Leg los.
Ich gebe mich jetzt sogar mit den Städten zufrieden, muss ich zugeben. Aktuelle KHL-Teams, die nicht aus Russland kommen.
Helsinki, Peking, keine Ahnung, ich bin schon raus.
Minsk. Seien Sie aber richtig, weiter.
Riga. Nee.
Vorbei. Soll ich kurz sagen, was du gegeben hätte, oder ist dir völlig egal? Mhm.
Naja, warte mal, wie viel gibt's? Ja, mich interessiert schon.
Okay, es hätte noch Kasachstan gegeben, ist nämlich Astana, wobei die Stadt mittlerweile nämlich nur Sultan heißt. Mhm. Dann hätte es noch gegeben Minsk.
Hat er gesagt, oder?
Ja, Minsk habe ich gesagt.
Ja. Minsk hast du gesagt?
Ich glaube, ich habe nur 4 gesagt, ja.
Minsk, Riga, Helsinki, Bratislava nicht mehr, ne?
Habe ich gesagt.
Peking, genau.
Okay. Das heißt, es hätte nur 5 gegeben insgesamt.
Es hätte nur 5 gegeben, genau.
Ja, und ich bin dann auf nur Sultan gekommen.
Ja, Astana hätte es auch sagen können. Wäre ich auch nicht beleidigt gewesen. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich schwer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Fetzer so drauf hat, weil ich ehrlich gesagt habe es eben mal für mich selber probiert und bin gnadenlos gescheitert, aber das heißt ja nichts.
Aber kein Druck, Christoph, kein Druck.
Nee, deswegen gebe ich mich jetzt auch mit den Orten zufrieden, weil ich es ja gerade auch so gemacht habe. Teams aus der OHL.
OHL ist aber auch dann so schwierig.
Das ist echt schwierig.
Wir haben auch Zeitspiel da am Anfang.
Ja, echt Zeitspielen krass. Ist auch super. Wenn ich 20 Sekunden habe, kann ich auch nicht auf
10 hast du noch.
Ja, bin ich jetzt komplett in der Zuordnung, auch in die Ligen bin ich komplett blank. Also,
ja. Ist vielleicht auch zu schwer, wie gesagt. Ja, ja, sorry.
Nee,
finde ich okay.
Ja, ist auch leichter als die KHL-Teams.
Also London Knights, Kitchener Rangers, Scary Otters, Ottawa 67, Derry Colts,
London Knights.
Sudbury Wolves, ja. Fleet Firebirds. Windsor Spitfire. Ja. ein paar hätte man drauf kommen können, aber gebe ich zu, war nicht einfach. Jetzt kommt die einfachste Runde für euch beide. Herr Böhm, ready?
Natürlich.
Ausrüstungsgegenstände.
Knieschoner, Ellbogenschoner, Schulterschutz, Tiefschutz, Handschuhe.
Ja, wunderbar, 2 Punkte. Jetzt ist Herr Fetzer dran. Jetzt ist es auch einfach. Ich hoffe, du verstehst es richtig. Ich suche nicht nach Arten von Fouls, sondern ich suche nach Bestrafungen. Also, ich suche Strafzeiten.
Beinstellen, Behinderung.
Nein, ich suche nicht nach Arten von Fouls, sage ich ja. Ich suche
nach Strafzeiten. Noch.
2 plus 2, 5, 10 Spieldauer, Matchstrafe.
Ja.
Also, boah, genial. Wie er das noch gerettet hat.
Ja, aber da ist jetzt nur ein Punkt, oder was?
Nein, 2. Ich habe die Zeit gestoppt am Anfang.
Bestrafung, ja.
Das war auch sehr fair.
Ja. Also nochmal,
es steht... ich jetzt auch mal sagen muss, 2 plus 2 gibt es ja fast nicht mehr, ne?
Aber gibt es im Regelbuch noch. Und darum aber
die 5 ist jetzt viel, gibt es jetzt viel öfter, ne? Die 5,
das stimmt, wobei ich habe einem letzten DG-Spieler war sogar 2 plus 2.
Wir Profis nennen sie Major, ne? Die Major.
So, ja, genau. So. Es steht 5 zu 4 und jetzt bin ich gespannt auf den...
Ja, wie viele Runden haben wir denn eigentlich?
Noch eine. Jeder hat noch eine Frage.
Oh, das heißt, ich muss jetzt doppelt. Ich brauche jetzt voll Bums.
Ja. Jetzt brauche ich von Sebastian Böhm. NHL Expansion Teams zwischen 1942 und 1980.
Ja, kann es gleich. Also bin ich sofort Edmonton Oilers. Nee, Winnipeg Jets, ich habe keine Ahnung. 2 haben wir schon, ja? Mhm. Die gelten sogar. Ja, nee, auf mehr komme ich nicht. Es nicht mit dem Alkohol, den so ich Intus habe.
Vancouver, Washington, Buffalo. Pittsburgh, Buffalo, die ganzen.
Okay. Ja, hätten wir ja eigentlich alle sagen können, außer den Original Six erstmal, ne? War eigentlich ziemlich doof.
Ich bin.
Naja, und
ja, gut, halt aber so dazu bin ich intellektuell jetzt einfach nicht mehr in der Lage. Deswegen wünsche ich dir, Christoph, dass du in 11 Sekunden jetzt dann 5 Sachen aufzählst und womit wir dann da unentschieden
haben. Ich bin einen Punkt jetzt genau hinten. Also das heißt,
genau, wenn du es schaffst, okay, das Ausgleich, ja, wenn du 2 holst, hast du dieses Spiel gewonnen.
Wenn du wieder so albern auf Zeit spielst, da am Anfang hast du
da läuft die Zeit schon. Da läuft die Zeit schon. Hast du dich verstanden? Das ist ja also mein Problem, ob ich auf Zeit spiele. Das geht ja von meiner Zeit weg und nicht von deiner und auch nicht der von Bernd. Vielleicht
ich
noch
weiß,
von
aber es
von
geht immer darum, dass du Mitleid dann irgendwie noch...
Nein. So nämlich. So nämlich.
Soll ich, dann denke ich halt leise, so wie du, dann rattert es hier irgendwo.
Also, bist du bereit? Die erste entscheidende Runde?
Ja.
Aktuelle DEL Top 10 Scorer.
Okay, Wayne Simpson, Jeremy Bracco, Marcel Nöwels, Austin Ortega, Casey Bailey.
Die Zeit ist ab. Ortega ist nicht dabei,
oder? 4, oder was?
Nee, Ortega ist nicht dabei, Bailey ist auch nicht dabei.
Okay, Casey Bailey, Ortega war immer bei.
Das ist schade.
D'Souza, Nöbels, Bracco, White, Foucault, Föder, Mignona, Simpson, Milic, Obers.
D'Souza, das ist unglaublich.
D'Souza, ja gut, das ist ja nur der Beste von denen. Den
ja, aber D'Souza ist auch erst seit kurzem da oben, oder?
Letzte Woche. Ja, das stimmt. Eingeparkt. Ja. Scheiße. Das war's. Herr Böhm gewinnt schon wieder. Unfassbar. Alter. Unfassbar. Das ist ein Streak.
Aber das muss ich mir holen. Bracco, White wäre noch dabei gewesen. Föder, okay.
Nee, im Moment, jetzt geht es ja darum, mich zu würdigen, Christoph. Ja, da brauchst du jetzt gar nicht auf diese Scorerliste schon.
Ja, toll, toll.
Top 1 Quiz-Scorer.
Toll, kennst toll. Kennst
du die? Da sitzt
toll,
einer.
Toll, toll.
Ja. Ich immer mit dem Standchen, dass ich halt einfach nie Quizzes vorbereitet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal eins gewinnt, aber...
Ja, genau, ist halt dann nicht mehr 33%, sondern halt eigentlich 50%. Ja, genau. Das ist gut. Das ist schon mal eine gute Taktik eigentlich, genau. Ich rate nur... Alleine schon dadurch 50% und du hilfst auf 51% dann wahrscheinlich Quote an und lässt dich feiern dafür.
50 plus 1.
So geht das.
Ja. Naja, ich weiß nicht, ob die bei 51 liegt, aber da kannst du ja nochmal drüber nachdenken, Christoph.
Boah, der Start, was war nochmal der Start, die ersten beiden Fragen? Er hat Rücken Nummer 9 mit dabei, NHL-Stars.
Du musst sagen, mit welchem Buchstaben Eishockey anfängt oder sowas. Nee, du musst das Teams aus europäischen Hauptstädten sein.
Ja, okay. Da,
und du wusstest nicht, dass es Moskau, Helsinki, Prag, Stockholm gibt. Oder gut, Bratislava.
Ich musste ja jeweils,
Moskau wäre ich auch nicht gekommen.
Ich komme da sofort auf Moskau als erstes. Ja.
Vienna Capitals hast du als zweites gesagt.
Ja.
Ja. Ja, das, dann ja gut, der wohnt ja auch nah an der Grenze, da ist das verständlich.
Ich habe halt erstmal, wie geht man Hauptstädte durch in Europa? Man geht erstmal, das Dumme ist halt einfach, ich habe hier angefangen, ja, Deutschland, Österreich und dann bin ich über Italien, das scheiße schon und dann habe ich halt dann irgendwie dann Holland und dann darüber und dann war es schon vorbei. Ne? Aber also logisch wäre natürlich gewesen, okay, ich schaue erstmal nach Skandinavien, ja, schön, wenn man natürlich so wirklich auch geplant so geplant rangeht an das Quiz, wie ihr das macht oder vor allem Sebastian das macht, ne? Dann ist natürlich was anderes.
Oh ja, ich gehe da sehr geplant immer ran, das stimmt gerade heute.
Der Roundtable war das mit dem erneuten Quizgewinner Sebastian Böhm. Auf Twitter ist er zu finden unter @boemso_nn. Vielen Dank.
Und danke auch, es war so schön heute.
Lassen Sie sich den Glühwein weiterhin schmecken. Und mit Bernd Schwilkerath auf Twitter @b_Schwilkerath. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank für das Quiz, Bernd. Vielen Dank.
Kein Problem, ging schnell. Ich sage, das ist ja so schön, das kann man so schnell machen. Wunderbar.
Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Da gibt es ein bisschen Hockey auch. Und auch auf Instagram tut sich so ein bisschen was. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö. Tschüss.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.